Ich würde Gestalttherapie auch immer beschreiben als, das ist eine grundsätzliche Haltung Menschen sich selber und der Welt gegenüber. Und die ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, von Kongruenz und Gleichberechtigung auf allen beteiligten Seiten. Sie ist geprägt davon, dass wir diesen einen Augenblick, wo wir uns begegnen, dass wir nur den zur Verfügung haben, tatsächlich in Beziehung zu treten und dass wir beide aus dieser Begegnung verändert, womöglich bereichert hervorgehen werden.
Gestalttherapie ist für mich schon immer auch politisch gewesen.
Gestalttherapie, der Podcast.
Mit Gesprächen und Übungen, Theorie und Praxis.
Gestalttherapie verstehen und erleben von und mit mir Marion Kampmann.
Und mit mir Thilo Nonne.
Ja, schön, Christopher und Ellen Tano, dass wir mit euch hier sprechen können. Ihr seid die beiden Gründerinnen des Eichgrund-Instituts und wir würden euch jetzt ganz kurz vorstellen. Also ich werde dich, Christopher, gleich vorstellen und Marion wird Ellen vorstellen und dann werden wir ein bisschen darüber sprechen, was die Gestalttherapie für euch bedeutet, was ihr am Institut mit der Gestalttherapie macht und so ein bisschen den Hintergrund kennenlernen, vor dem dieser Podcast hier auch entsteht.
Ja, Ellen Tano, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Ich würde erstmal so den Fortbildungshintergrund erzählen. Also Ellen ist Gestalttherapeutin, DVG, Körperpsychotherapeutin mit Ausbildung unter anderem bei Gerda Beusen, eine ihrer Lehrerinnen, gestalttherapeutische Lehrerin, hat Ellen, glaube ich, eine ganze Menge. Da kannst du Ellen gleich noch mal was dazu sagen, vielleicht, wenn du magst. Unter anderem Hunter Beaumont, Wolf Bündig, ja, und Ursel Burek, viele, viele andere. Und Ellen hat unter anderem auch Lehraufträge an der Uni Gießen in der Fortbildungsreihe für ärztliche Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Auf diversen Gestaltkongressen hat Ellen als Referentin teilgenommen. Ja, und so, ich würde sagen, so ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist schon auf jeden Fall Gestalttherapie und auch Körperpsychotherapie ein großer Schwerpunkt. Und Ellen hat durch das Kennenlernen verschiedener schamanischen Nomadenkulturen in Kenia, Peru, Mongolei und als Schülerin von Angangak, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, einem grönländischen Heiler, sehr viel eigene Erfahrung in schamanischer Arbeit. Und diese Arbeit bringt Ellen in die Begleitung von Frauen im Institut ein, also rituelle Frauenarbeit. Das wäre das, was mir erstmal zu Ellen einfällt. Vielleicht, Ellen, magst du was dazu ergänzen?
Nee, das hast du alles wunderbar aufgezählt. Also wichtige Ausbilder waren Hunter Beaumont, hast du schon erwähnt, und Wolf Bündig.
Ja, okay, ich würde noch was ergänzen, was in einem Lebenslauf nicht spürbar ist. Ellen, deine große, wie nenne ich das? Naja, eine große Kompetenz in der Begleitung von Menschen. Gleichzeitig finde ich aber auch, hast du eine tiefe Intuition, eine große Empathie und gleichzeitig auch eine immense Klarheit und einen großen Humor, eine Bereitschaft, Dinge anzusprechen, die auf der Hand liegen, die möglicherweise auch ein bisschen heikel sind. Und das kriegst du auf eine Art und Weise hin, die ganz, ganz besonders ist. Ja, einzigartig.
Ja, wie wir alle einzigartig sind.
Christopher, dann möchte ich dich gerne noch vorstellen, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer einen Eindruck davon bekommen, wer du bist, wie du heute hier bist. Du hast gemeinsam mit deiner Frau Ellen das Institut gegründet vor 20 Jahren und leitest es mit ihr zusammen. Am Institut bist du in den Ausbildungen, also leitest die Ausbildung der Gestalttherapeutin und die Fortbildung in Gestalttraumatherapie. Du bist auch als Lehrtherapeut dort tätig und als Supervisor. Und in deiner Praxis arbeitest du mit Einzelklienten, aber eben auch mit Paaren zusammen. Du bist Gestalttherapeut, hast deine Ausbildung am Institut in Würzburg gemacht, hast eine Ausbildung in Gestalt-Kunsttherapie und auch eine Ausbildung als Paartherapeut gemacht. Außerdem hast du dich auch weitergebildet im Bereich Hippotherapie, also Reittherapie mit Pferden und Gestalttraumatherapie. Jetzt habe ich sogar auch entdeckt, dass du dich mit der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie und auch transpersonaler Psychotherapie beschäftigt hast und da Weiterbildung gemacht hast in dem Bereich. Neben all dem machst du auch naturverbundene, spirituelle, schamanisch geprägte Arbeit mit Männern vor allem, mit Jahresgruppen für Männer, aber eben auch so spirituellen Heilreisen, schamanischen Heilreisen, die du gemeinsam mit Sebastian Schön leitest, der auch Ausbilder am Institut ist und auch in der Praxis mit dabei ist. Gibt es noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe, aufzuzählen, was du gerne noch erwähnen möchtest?
Es ist ja toll, so eine lange Liste zu hören, Thilo. Ja, vielleicht noch zwei Namen, die mir wichtig sind. Ich habe bei Hans-Jörg Süß und Katharina Martin Gestalt gelernt. Katharina Martin verehre ich sehr. Das ist eine ganz große, weise und auch sehr spirituell geprägte Person, die auch, glaube ich, immer noch tätig ist als Lehrerin. Und dann hast du gesagt, ich habe eine Fortbildung in Reittherapie gemacht. Das ist eigentlich, würde ich fast sagen, meine Grundausbildung gewesen, denn meine Eltern haben schon Hippotherapie entwickelt, waren Mitgründer und Pioniere in der Arbeit. Und ich habe als kleiner Junge einfach da immer schon zugeguckt, mitgeholfen, mitgearbeitet. Also das ist so eigentlich der früheste Kontakt mit Psychotherapie gewesen.
Dein Zugang also zur Psychotherapie war über die Pferde.
Ja, über die Pferde und übers Zeichnen. Ich habe die Zeichnungen gemacht für die Sitzhaltung der Klienten, Patienten. Das waren im Wesentlichen spastisch gelähmte und geistig beeinträchtigte Menschen. Da wurden erste Skizzen angefertigt, wie man diese Arbeit begleiten kann. Und ja, über den Weg habe ich mit Kunst und Therapie und Pferden sozusagen gleichzeitig begonnen, schon als Schüler nebenbei.
Ja, ja, sehr spannend. Vielleicht können wir da direkt einfach anschließen. Und meine Frage an dich und anschließend dann auch an Ellen wäre, wie seid ihr denn dann zur Gestalttherapie gekommen? Also bei dir war das ja auch nicht der erste Kontakt mit Therapie, sondern es kam erst später. Und bei Ellen, weiß ich, war ja auch erst die Körperpsychotherapie da und später dann die Gestalttherapie. Aber wie seid ihr darauf gestoßen jeweils?
Ich habe im Studium Kunstpädagogik und Theaterwissenschaften studiert. Und habe dann begonnen, zum einen tatsächlich selber freie Kunst zu machen und Theaterarbeit, aber ich habe parallel dazu Ausdrucksmalgruppen angeboten und habe einen solchen Spaß daran entwickelt, zu sehen, wie seelische Prozesse sich in Bilder, also wie daraus Bilder entstehen beim Gestalten und wie man über das Gestalten wiederum seelische Prozesse unterstützen kann, dass ich einfach Ausschau gehalten habe nach Verfahren, ja, wie kann man solche Prozesse noch besser und tiefer begleiten lernen und wie kann ich mich selber dabei in meiner Entwicklung auch unterstützen? So bin ich auf die Gestalttherapie gekommen. Dazu gehört natürlich auch, dass ich selber in jungen Jahren durch heftige Krisen gegangen bin und Bedarf selber an seelischer Unterstützung und Therapie hatte. Und ja, so hat beides dazu geführt, zu gucken, was gibt es für Verfahren. Ich habe mich jahrelang durch Psychoanalyse gequält, ohne viel Erfolg, und habe dann erst, wie ich finde, viel zu spät in meinem Leben, erst mit Anfang 30, die Gestalttherapie kennengelernt und habe da ein Verfahren entdeckt, wo all das drin ist, was mich interessiert. Kreativität, Lebensfreude, Selbstverantwortung, na, all solche Punkte, über die wir vielleicht nachher noch sprechen werden.
Und Ellen, wie war das bei dir? Wie ist dein Zugang zur Gestalttherapie gekommen?
Also ich hatte einfach auch eine heftige Krise, war sehr krank und habe dann mit einer Analyse begonnen. Und nach, ich glaube, 20 Stunden habe ich beschlossen, also das führt mich irgendwie überhaupt nicht weiter oder tiefer. Und hatte, ich glaube, ich war 22, das erste Mal eine Gestalttherapiestunde bei einer Therapeutin in Darmstadt. Und die lieb, also die hatte eine solche Wirkung und ich konnte danach einiges wirklich gut auf den Weg bringen und es ging mir deutlich besser nach nur einer Stunde, dass ich dann geguckt habe, also wo finde ich diese Ausbildung, und bin aber erstmal bei Gerda Beusen gelandet, weil mir der Körperbezug, ich persönlich reagiere immer extrem über den Körper und der Körperbezug war mir von daher total wichtig. Also habe ich erst die Körperpsychotherapie gelernt und habe dann in einem Vortrag Hunter Beaumont gehört. Dann wusste ich, so bei ihm will ich eine Ausbildung machen. So bin ich zur Gestalt gekommen. Und es hat mich einfach total interessiert.
Ja, jetzt haben wir von euch beiden so den Zugang zur Gestalt und ein bisschen persönlichen Hintergrund gehört. Jetzt würde uns sehr interessieren, wo es dann zum ersten Kontakt zwischen euch beiden kam.
Ich hatte eine gestalttherapeutische Selbsterfahrungsgruppe im kreativen Medien angeboten. Da tauchte Ellen als Teilnehmerin auf, weil sie sich für kreative Medien sehr interessiert hat in der Zeit, wie das in der Gestalttherapie gehandhabt wird. Und nach diesem Seminar hat sie mich eingeladen, bei ihr ein systemisches Familienstellenwochenende zu besuchen. Da war ich dann Teilnehmer bei ihr. Und darüber ist entstanden zu merken, ja, wir haben einen ganz ähnlichen Ansatz, einen ähnlichen Blick auf die Therapie, auf die Welt. Und ja, das muss man auch nicht verschweigen, wir haben uns auch sehr ineinander verguckt. Und aus dieser wunderbaren Fusion ist eigentlich all das Spätere erst entstanden. Wir sind dann auch zusammen. Ich bin dann auch zu Hunter Beaumont gekommen, mit dem sie schon eine Weile Schülerin war. Wir haben gemeinsam viele weitere Fortbildungen besucht, unter anderem auch die transpersonale Schule von Hamid Almaas. Und. Aber es ist eigentlich dieses erste Begegnen und die gemeinsame Begeisterung zu entdecken, dass wir beide so Gestalttherapie-Fans waren und sind und so einen ganz ähnlichen Zugang zu Menschen gefunden hatten, jeweils in unserer Arbeit. Dass wir gesagt haben, daraus könnte man ja auch gemeinsam eine Arbeit entwickeln. Daraus wurden die ersten Jahresgruppen, vorrangig für Paare in den ersten Jahren, wo wir also eine Gruppe von Paaren über ein ganzes Jahr begleitet haben. Und dann entstand irgendwann die Idee auch zu sagen, so, und jetzt machen wir mal tatsächlich eine Ausbildung. Wir hatten so viele Anfragen von Teilnehmern. Und schauen mal, ob wir in dieser Ausbildung all das integrieren können, was wir uns an so vielen verschiedenen Stellen zusammengesammelt hatten. Und so ist diese integrative Gestalttherapie Ausbildung und auch das Eichhorn-Institut entstanden.
Jetzt kommen wir schon so ein bisschen zu dem Institut. Ihr habt ja trotz eurer breiten Aufstellung, sage ich mal, was Ausbildung betrifft, also ihr habt ja beide beschrieben, dass ihr eigentlich auch andere Verfahren schon vorher kennengelernt habt, euch entschieden, ein Institut für Gestalttherapie zu gründen damals und für integrative Gestalttherapie. Ihr stellt gerne in den Ausbildungen auch die Frage, so, was ist denn Gestalttherapie für euch? Wie würdet ihr das kurz erklären? Und vielleicht ganz konkret die Frage, wie würdet ihr die Gestalttherapie, die ihr unterrichtet oder versucht zu vermitteln an die Auszubildenden, wie würdet ihr diese Gestalttherapie beschreiben?
Also wir stellen tatsächlich diese Frage in den Ausbildungen, wie ihr wisst. Weniger, weil das eine Frage ist, wo Wissen abgefragt wird, als uns interessiert, mit welcher Haltung betreibt jemand Gestalttherapie. Und ich würde Gestalttherapie auch immer beschreiben als, das ist eine grundsätzliche Haltung, Menschen sich selber und der Welt gegenüber. Und die ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, von Kongruenz und Gleichberechtigung auf allen beteiligten Seiten. Sie ist geprägt davon, dass wir diesen einen Augenblick, wo wir uns begegnen, dass wir nur den zur Verfügung haben, tatsächlich in Beziehung zu treten und dass wir beide aus dieser Begegnung verändert, womöglich bereichert hervorgehen werden. Und mit dieser Grundhaltung kann man Menschen auch, ich sage mal, nicht defizitorientiert anschauen, sondern eher neugierig, wie bist du denn so geworden, wie du jetzt bist? Und kannst du, so wie du geworden bist, dein Leben fruchtbar ausschöpfen? Oder fallen uns vielleicht auf, wie du dich selber dabei behinderst oder unterbrichst? Und da hat die Gestalttherapie ein ganz, ganz breites Sensorium und einen Werkzeugkoffer, wie wir diese Selbstunterbrechungen bewusst machen können und wie darüber eine Veränderung geschieht. Denn nur das, was uns bewusst wird, was wir annehmen, das wird sich ja verändern. Sodass jemand aus seinen womöglich irgendwann mal früh erworbenen Einschränkungen oder Selbstunterbrechungen, wie wir sagen, zu der Fülle und seinem ganzen Potenzial als Mensch findet. Ja, das wäre so die Grundhaltung von Gestalttherapie, wie ich das verstehe.
Ja, ich sehe das ähnlich.
Ellen, du hast gesagt, du siehst es ähnlich. Vielleicht ist es schön, auch nochmal ein paar, auch wenn es ähnlich ist, trotzdem nochmal deine eigenen Worte zu hören. Was heißt für dich Gestalttherapie ganz persönlich?
Dass wir sozusagen keine Lehre haben, die wir vermitteln, sondern dass es in erster Linie, jedenfalls für mich, um den Raum dazwischen geht, um das Zwischenmenschliche, um die Offenheit, die Direktheit, die Klarheit. Und ich vermittle keine Lehre, also Lehre mit H, sondern eher eine Lehre mit 2 E. Ganz im buberschen Sinne. Es geht um das Zwischen. Möglichst keine Vorurteile haben, keine Einteilungen, keine psychischen Einteilungen und inneren Schubladen.
Ihr habt ja dann damals, vor mittlerweile über 20 Jahren, irgendwann euch entschieden, ihr wollt ein Institut gründen, in dem ihr also auch einen Ort schaffen, an dem ihr Gestalttherapie praktizieren könnt und auch vermitteln könnt oder Menschen begleiten könnt, das zu lernen. Wenn ihr euch nochmal zurückerinnert, welche Vision hattet ihr damals von diesem Institut, also von dem Eichgrund-Institut, was ja heute besteht, seit über 20 Jahren? Mit welcher Vision seid ihr gestartet damals?
Also diese Vision hat ein bisschen was mit unseren eigenen Lebensumständen zu tun. Und Gestalttherapie ist ja vielleicht auch sowas wie Lebenskunst. Und zu unserer Vision gehörte erstmal, wir wollen selber im Grünen wohnen. Wir wollen ganz viel Platz haben für unser ganzes Viehzeug. Wir haben Pferde, Hunde, zeitlang hatten wir Hühner, inzwischen gibt es Ziegen. Ansonsten sind wir auch noch eine Auffangstation für verwaiste Raben, Vögel und Eulen. Also all das sollte irgendwo einen Ort bekommen. Und natürlich ein Ort, wo wir unseren Beruf mit möglichst viel Platz und ohne Einschränkungen ausüben können. Das war also so ein Gesamtpaket, was wir eigentlich mehr geträumt als visioniert haben. Und dann ergab sich aber, dass wir diesen schönen, großen, alleingelegenen Aussiedlerhof erwerben konnten, den wir umnutzen durften, umgebaut haben über viele Jahre, sodass daraus jetzt nicht nur Wohngebäude für uns und Platz und Stallungen für unser Viehzeug, sondern eben auch ein großes, großzügiges Institutsgebäude entstand mit ganz viel Platz drumherum. Und dieses Gesamtpaket ist eigentlich das, was uns natürlich als Privatmenschen sehr erfüllt, aber was auch, glauben wir, oder ja, wir erleben das ja, was auch für die Teilnehmer eine Bedeutung hat, dass sie im Grünen sind, dass sie über das reine Erlernen von Gestalttherapie auch noch einen Ort erfahren, dass sie Kontakt mit Tieren haben können, wenn sie das wollen. Also dass sowas wie Lebensfreude, Lebenskunst und Interesse an der Umwelt so an einem Ort zusammengekommen ist.
Ja, das ist schon auch etwas Besonderes im Vergleich zu anderen Instituten, die andere Gestaltinstitute, die nicht immer ein großes Atelier zum Beispiel zur Verfügung stellen.
Ja, also wir erleben uns da auch wirklich als gesegnet, ne? Dass wir diesen Platz haben finden können, dass Menschen den Weg hierher gerne gehen, dass wir viel Zuwachs haben. Also dass dieses Gesamtpaket, Gesamtkonzept von privaten und beruflichen Wünschen also so fruchtbar aufgegangen ist. Das ist schon auch etwas, wofür wir sehr dankbar sind.
Ihr versteht euch ja auch als integrative Gestalttherapeutin. Ich habe mal so verstanden, dass ihr eben alles andere, was ihr auch gelernt habt, was jetzt nicht unter dem Namen Gestalttherapie läuft, auch integriert in eure Arbeit, was sich ja auch in dem Ort, in dem Institut ausdrückt, eben mit dem Atelier, was ihr im Institut habt, wo auch kunsttherapeutische Arbeit stattfinden kann, mit den Tieren, die du gerade schon erwähnt hast, die irgendwie auch mit am Gelände sind, mit denen ihr auch therapeutisch arbeitet. Du hast auch eine Teestube für Meditation und Teezeremonien mittlerweile auf dem Gelände des Instituts. Ist das auch euer Verständnis dieses integrativen Ansatzes oder meint ihr damit was anderes?
Ja, das ist das Verständnis von integrativer Gestalttherapie. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass Gestalttherapie weniger eine Technik als eine Grundhaltung ist oder vielleicht auch eine Ethik oder eine Philosophie, wie wir Menschen und der umgebenden Umwelt, wie wir der begegnen wollen. Und in dieser Haltung lassen sich tatsächlich viele, viele andere auch therapeutische Verfahren integrieren, sodass wir andere Techniken, andere therapeutische Verfahren, auch durchaus bis hin zu anderen Berufen, mit dieser Grundhaltung wunderbar verbinden können. Das ist ja auch der Grund, warum viele, die hier therapeutische Ausbildung machen, gar nicht unbedingt als Therapeuten später arbeiten werden, sondern die bleiben weiterhin in ihren Managementpositionen, aber haben eine völlig andere Haltung gegenüber Menschen entwickelt. Oder dass Tanztherapeuten mit der Gestalthaltung ganz anders ihren Unterricht zum Beispiel gestalten. Und dass wir sogar auch Menschen haben wie Pfarrer oder Sozialarbeiter oder Lehrer, die über diese Gestalthaltung, wenn die einmal verinnerlicht ist, tatsächlich einen ganz anderen, ich sag mal ein bisschen pathetisch, einen ganz anderen segensreichen Umgang mit sich und anderen Menschen finden. Insofern ja, die integrative Gestalttherapie, ein bisschen pauschal gesagt oder flapsig, man könnte letztlich fast alles integrieren, wenn wir diese Grundhaltung gut verinnerlicht haben. Dazu dient uns die Basisausbildung über 3 Jahre, ne, das zu vermitteln. Danach gibt es ja Spezialisierungen bei uns, wo man sich in Traumatherapie, in Kinder- und Jugendtherapie oder in Körperpsychotherapie weiterbilden kann und dann spezifischer arbeitet. Aber diese Grundhaltung wird in der Basis vermittelt.
Ellen, ich würde, Christopher hat eben meine Frage nach der Motivation der Teilnehmer, sich für eine Gestalttherapie-Ausbildung anzumelden, schon zum Teil beantwortet. Aber ich würde gern nochmal von dir hören, was siehst du als Motivationsgründe? Also wie kommt es, dass sich jemand für eine Gestaltausbildung interessiert? Was ist deine Erfahrung?
Also zum einen finde ich, dass die Betroffenen, die oder auch in die Therapie kommen, Gestalttherapie kommen, dass es für sie erstmal erleichternd ist, dass die Gestalttherapeutin sie eben nicht in irgendwelche Schubladen stecken und die sogenannte Neurose behandeln, sondern dass wir in der Gestalttherapie das eher so verstehen, dass die Neurose eine Antwort ist des Organismus auf eine kranke Umwelt. Und dass zum Beispiel ein Trauma eine Antwort ist auf eine existenzielle bedrohliche Situation. Also dass wir diese sogenannten Neurosen eher als organismische Überlebensreaktionen sehen und versuchen nicht, die Menschen wieder in gesellschaftliche Normen einzuordnen, damit sie wieder funktionieren in den Systemen, sondern gucken, also was ist es, was uns wirklich fehlt, was uns krank macht, wohingegen, wo haben wir die Verbindung verloren, um uns wieder wirklich als ja, ganz und Mensch, fühlende Menschen zu erleben.
Bedeutet das, dass die Menschen, die sich für eine Gestaltausbildung anmelden oder interessieren, erstmal grundsätzlich und ich sag mal ausschließlich ein Interesse haben an der persönlichen Weiterentwicklung? Oder gibt es auch Menschen, die sagen, ich bin in dem und dem Beruf und ich möchte mein therapeutisches Wissen erweitern, deswegen mache ich die Ausbildung?
Also das ist beides, sowohl als auch.
Mhm. Also wir haben viele Teilnehmer auch, die aus ganz anderen therapeutischen Richtungen kommen, also aus der Analyse oder aus der Verhaltenstherapie, aus der systemischen Familientherapie, und die dort an ihre Grenzen kommen und irgendwie von Gestalt gehört haben und tatsächlich einen tieferen Ansatz, Menschen zu verstehen und Menschen dort abzuholen, wo die sich aufhalten, finden wollen. Und das ist dann immer sehr fruchtbar mitzuerleben, wie die einen großen, breiten therapeutischen Hintergrund mitbringen, aber durch das Erlernen dieser gestalttherapeutischen Grundhaltung plötzlich so wie ein Aha-Erlebnis haben und genau, das ist das Tiefere, was ich so gesucht habe in meiner Arbeit. Also es gibt zahlreiche, die aus anderen therapeutischen Richtungen kommen. Natürlich gibt es auch Menschen, die selber über Therapie dazu gekommen sind, ne? Die vielleicht ein paar Jahre aufgrund von einer persönlichen Krise sich mit Gestalt oder auch mit anderen Verfahren befasst haben und gemerkt haben, das hilft mir, das ist so bereichernd für mein Leben. Ich würde gern mal lernen, wie ich das auch anderen Menschen zur Verfügung stellen kann. Das ist vielleicht so das zweite Drittel von Teilnehmern, die in unsere Fortbildung kommen.
Gibt es dann noch ein drittes Drittel? Du hast gerade gesagt, das zweite Drittel.
Ja, also die Menschen, die sich weiterbilden wollen und schon auf diesem Weg waren, Menschen, die aus Therapien kommen. Und dann gibt es auch Menschen, die einfach eine Neuorientierung in ihrem Leben gesucht haben, die also aus einer vielleicht diffusen ersten Sehnsucht herausgeguckt haben, so was würde mich denn erfüllen? Ich habe keine Lust mehr auf meinen mich ausbrennenden Lehrerjob. Und trotzdem möchte ich mit Menschen oder mit Jugendlichen arbeiten. Was gibt es denn da alles? Also das wäre so das dritte Drittel. Menschen, die eigentlich eine neue Lebens- oder eine neue berufliche Perspektive suchen. Und dann gibt es noch ein viertes Drittel. Das ist aber klitzeklein. Das ist eine klitzekleine Gruppe, aber die ist vielleicht ein bisschen bedenklich. Das sind Menschen, die eigentlich in der Krise stecken, aber so narzisstisch sind, dass sie sagen, daraus mache ich gleich einen Beruf. Denn dann fühle ich mich viel besser, wenn ich andere begleiten kann, denen es nicht so gut geht. Die gibt es freilich auch. Die versuchen wir allerdings beim Auswahlseminar womöglich freundlich wieder nach Hause zu komplimentieren.
Die ladet ihr dann erstmal in die Praxis ein für einen eigenen therapeutischen Prozess vielleicht.
Genau, da ist dann die Empfehlung, also mach dich mal mit dir selber erst nochmal vertrauter, bevor du dir womöglich zumutest, andere Menschen durch schwierige innere seelische Prozesse zu begleiten.
Bedeutet das, dass die Gestalttherapie-Ausbildung grundsätzlich ein Wagnis ist?
Ja, das ganze Leben ist ein Wagnis.
Also es ist, sagen wir mal, wie es auch auf jedem Beipackzettel steht, es gibt Nebenwirkungen, die man vorher als Teilnehmer vielleicht nicht immer so einkalkuliert. Man lernt Dinge von sich kennen, von denen hatte man keine Ahnung und vielleicht wollte man sie auch gar nicht kennenlernen. Man lernt Bedürfnisse von sich kennen, die vorher gut unter Verschluss waren. Man lernt vielleicht auch die eine oder andere Befürchtung oder Ängstlichkeit kennen, mit der man eigentlich nie was zu tun haben wollte, aber merkt mit einmal, die bestimmt sogar im Wesentlichen einen Teil meines Handelns. Also solche Dinge, ja, insofern ist es auch ein Wagnis. Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen. Ganz sicher ist eine Nebenwirkung und eine Begleiterscheinung ein Zugewinn an Lebensfreude und an Selbstverantwortung. Wer eine Gestalttherapieausbildung durchlaufen hat, dem kann man in der Regel nicht mehr so leicht Versicherungen verkaufen. Zum Beispiel. Oder es könnte sein, dass der nicht mehr alles mitmacht, was an seinem Arbeitsplatz von ihm gefordert wird und sich auch selbstbewusst gegen sowas verwehren lernt.
Ja, und wir, beziehungsweise ich, bin ja ein großer Fan von Lore Pearls, die den Ostküstenstil praktiziert hat. Und dieser phänomenologische, existenzphilosophische und dieses organismische Konzept basiert ja darauf, die Arbeit in ganz kleinen Schritten zu tun. Also ich sag mal ein Zitat von ihr, also ich glaube, es ist ein Zitat von Lore Pearls, die gesagt hat, ich mache kleine Schritte mit meinen Klientinnen, aber davon mache ich sehr viele, weil mir das, es scheint mir sehr viel weiterzuführen. Mhm. Und dass so diese Wachstumserfahrung ganz langsam ja, sich innerlich und äußerlich ausdehnt und wir dann damit auch anders natürlich im Kontakt und in der Welt sind.
Das beschreibt nochmal so ganz schön diese Haltung, auch diese achtsame Haltung in der Arbeit, die genau. Ihr ja auch bei euch am Institut sehr vermittelt und lebt. Mich würde nochmal interessieren, ihr habt das jetzt immer wieder betont, dass es ja vor allem um eine Haltung geht, mit der ihr irgendwie auch durchs Leben geht und eben alles, was ihr sonst da noch nebenbei findet, was euch hilfreich erscheint für therapeutische Prozesse integriert. Und diese Haltung beschäftigt euch auch mit den Themen, die auch in der Welt passieren. Ellen, du arbeitest viel mit auch Verbänden, die beispielsweise im Zeugenschutz oder auch mit den Frauenhäusern zusammen. Aber ihr beschäftigt euch auch seit einer Weile. Christopher, du hast vor 2 Jahren mittlerweile auf der Tagung auch einen Vortrag gehalten über Matriarchatsforschung und wie das auch in die therapeutische Arbeit irgendwie mit einfließt beziehungsweise verknüpft ist. Vielleicht wollt ihr nochmal so erzählen, was auch eure Intention ist, quasi über das individuell Therapeutische hinausgehend, ja, euch auch in der Welt einzubringen und zu engagieren, wie das für euch zusammenhängt mit der Gestalttherapie.
Große Frage.
Also erstmal finde ich, ist die Gestalttherapie sowieso von innen heraus politisch. Da sie die bestehenden Macht- und Wissensverhältnisse immer kritisch hinterfragt und vorgegebene Schablonen eher öffnet. Also Gestalttherapie ist für mich schon immer auch politisch gewesen. Und das Bestreben ist ja eben auch, alles zu hinterfragen und damit auch die Krankenkassensysteme zum Beispiel auch zu hinterfragen. Also Gestalt ist für mich von innen heraus schon mal per se politisch.
Mhm. Wenn wir sagen, dass wir in der Gestalttherapie ja viel zunächst damit arbeiten, was habe ich denn für Introjekte, sprich Werte, Normen, Regeln in meiner frühen Kindheit und Jugend aufgenommen, die heute vielleicht für mich gar nicht mehr so stimmig sind, dann ist natürlich das nur noch einen kleinen Schritt weiter, auch zu gucken, was haben wir denn zum Teil auch gesellschaftlich für Introjekte, Regeln, Werte, Normen, die tradiert wurden oder tradiert werden, die vielleicht einem gesunden Überleben der Umwelt nicht so förderlich sind oder die einem gesunden, gleichberechtigten Miteinander unter Menschen nicht förderlich sind. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt weiter, natürlich festzustellen, ja, wir beuten unsere Umwelt auf eine Art aus, die zu Schaden aller Lebewesen auf diesem Planeten führt. Wir müssen feststellen, dass wir mit Rassismus weltweit unglaublich zu tun haben. Und natürlich stellen wir dann auch fest, dass Frauen in der Regel weltweit immer den Kürzeren ziehen seit einigen Jahrtausenden und dass da Handlungsbedarf sein muss, wenn wir ja, zu einer gesunden Umwelt und zu einem gesunden Miteinander unter Menschen wiederfinden wollen. Und dann ist nur noch wieder ein kleiner Schritt weiter zu gucken, wie ist das historisch denn geworden und was sind patriarchale Strömungen und wann haben die begonnen? Und dann natürlich auch die Entdeckung über die, im Wesentlichen über die Archäologie und über die Archäophilosophie, dass es zum Glück eine ganz andere Zeit auch gegeben hat, viele hunderttausend Jahre lang, in der wir matriarchale Strukturen finden, die dem Wohlsein der Menschen untereinander und der Umwelt sehr viel zuträglicher waren, als die dann aufkommenden patriarchalen Strukturen, die mit Macht und Ausbeutung zu tun haben.
Ja, das Thema Matriarchat und Patriarchat ist ja ein sehr großes Thema. Möglicherweise machen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal ein separates Podcast dazu.
Das ist eine sehr gute Idee.
Und mit diesen, also Christopher, du hast es gerade schon so genannt, es sind sehr große Themen und sehr große Fragen, die damit verbunden sind. Wie würdet ihr denn beschreiben, wie sich so, also diese Beschäftigung mit diesen großen oder gesellschaftlichen Fragen auch in eurem Alltag mit den Gruppen, mit den Einzelklienten oder so auch auswirkt? Also ich stelle mir vor, dass das auch nicht einfach ist, dann quasi so eine Balance zu halten zwischen diese einzelnen Personen, die man vor sich hat und eben auch die großen gesellschaftlichen, sage ich mal, Hintergründe, die die Person ja auch mitbringt, einzubeziehen in die Therapie oder das irgendwie auch zu integrieren.
Ja, das findet natürlich auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Ich musste jetzt gerade, während du die Frage stelltest, dachte ich an einen Klienten, einen hochrangigen Manager, der mit Panikattacken zu kämpfen hat und deshalb in Therapie kam, über die gestalttherapeutische Arbeit herausfinden konnte, dass diese Panikattacken eigentlich sein schlechtes Gewissen sind, wie er mit den Mitarbeitern in dem Konzern umgehen muss, um bestimmte sogenannte Performance-Ziele zu erreichen. Darüber entstand dann allmählich der Wunsch, anders mit Mitarbeitern umzugehen. Darüber entstand der Wunsch, auch nicht mehr für diesen Konzern tätig zu sein. Das heißt, er hat ein völlig neues Berufsfeld finden können, weil er Panikattacken irgendwann mal hatte. Also das ist ja auch, wenn du so willst, eine politische Entwicklung. Der ist jetzt in einem nachhaltigen Unternehmen, was sich sehr für Umweltschutz einsetzt und war vorher in einem wirklich, soll man sagen, so typisch amerikanischen Ausbeuterunternehmen, Konzern tätig.
Da zeigt sich dann auch wieder die politische Grundhaltung, die in der Gestalttherapie steckt, oder das politische Potenzial auch.
Ja, also der Wunsch, Menschen zu ihrer eigenen Selbstverantwortung zu begleiten. Nicht eine politische Haltung zu vermitteln, ne? Aber über die Gestalthaltung jemanden zu ermöglichen, eine eigene selbstverantwortliche Haltung und Meinung zu Dingen zu entwickeln und daraus vielleicht auch ein politisches Handeln, ja.
Ja, und da Haltung auch immer Handlung impliziert, ist natürlich von außerordentlicher Wichtigkeit, dass wir uns unserer eigenen Haltung bewusst sind. Und Haltungen beinhalten immer Gefühle, und auch die geistige Haltung, die willentliche, die sensitive. Das sind alles ja Bestandteile unseres Erlebens und fließen in unsere Handlung und damit in unsere Haltung ein.
Was ein rein praktisches, wenn du so willst, politisches Handeln ist, Thilo, zum Beispiel die sogenannten Ritualgruppen hier im Institut, also die Jahreskreisgruppen für Frauen und Männer, die Heilungsreisen, diese Arbeit. Dafür nehmen wir kein Honorar, sondern da sammeln wir das Honorar als Spenden, die dann wieder zu für uns wichtige Projekte zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel Medica Mondiale, so ein weltweites Netzwerk, was Frauen in Entwicklungsländern unterstützt und gegen Genitalverstümmelung vorgeht. Oder die Kindernothilfe, die weltweit Einrichtungen für Waisenkinder hat, um denen Schulbildung und Nahrung zur Verfügung zu stellen. Also das ist auch so ein kleiner, wenn du so willst, politischer Beitrag, der von uns ausgeht.
Ja, vielleicht noch einen anderen Bereich, wo wir vielleicht noch mal kurz auch drüber sprechen können. Es ist ja so, dass ihr auch viel so spirituelle Angebote schafft, eben indem ihr, wie auf der Webseite auch schreibt, dass ihr selber auch viele Reisen gemacht habt in Kulturen, wo noch mehr schamanistische Spiritualität gelebt wird und auch Menschen solche Traditionen fortgeführt haben bis heute. Und auch davon bindet ihr Aspekte ein im Institut. Also du hast es gerade schon erwähnt, es gibt die Jahreskreisgruppen für Männer und Frauen. Ihr bietet auch spirituelle Heilreisen an. Vielleicht wollt ihr dazu auch noch mal kurz beschreiben, so wie das auch für euch in Verbindung steht mit der Arbeit als Therapeutinnen und Therapeuten, als Gestalttherapeuten.
Also vielleicht nochmal das Stichwort Kontakt. Das ist ja ganz wesentlich in der Gestalttherapie. Also Kontakt als Begegnung hier und jetzt zwischen mir und meinem Gegenüber. Und das Gegenüber kann ein Mensch sein, aber es ist natürlich genauso auch die Umwelt. Und wenn ich mich gleichberechtigt mit meinem Kontakt gegenüber ins Benehmen setze und dazu auch die Umwelt zähle, dann muss ich auch zur Kenntnis nehmen, wie geht's der? Was passiert in der Natur? Zum einen durch die Einflüsse von mir, sprich von den Menschen. Und ich will auch schauen, was geht in der Natur, in ihren Naturzyklen vor sich. Die lassen sich nämlich ganz wunderbar, wenn wir uns darauf einlassen, auch auf seelische Prozesse übertragen. Wenn man daran denkt, wie im Frühjahr alles so ins Wachsen und Sprießen gerät, das finden wir in uns Menschen ja auch, so eine Aufbruchsstimmung oder etwas auf den Weg bringen wollen, wachsen wollen, sich ausdehnen wollen. Die anderen Jahreszeiten gleichfalls, der Höhepunkt des Sommers, die Fülle des Lebens, wenn wir in der Mitte unseres Lebens stehen oder wenn Dinge uns gut gelingen und wir erfolgreich sind. Der Herbst, wo die Dinge zu Ende gehen, wo das Leben vielleicht auch zu Ende geht oder wo bestimmte seelische Prozesse an ein Ende kommen, wo man auch mit Verlust zu tun hat, mit Loslassen und schließlich der Stillstand im Winter. Das ist jetzt so ganz grob skizziert mal so ein Jahreskreislauf, aber vielleicht wird deutlich, wir können das auf seelische Prozesse wunderbar übertragen und wir können, wenn wir versuchen, diesen Naturzyklen zu folgen, wir erleben eine unglaubliche seelische Unterstützung durch die Natur für uns. Und diese Wertschätzung für die große Mutter Natur, das ist etwas, wo man eigentlich sagen kann, das ist wie ein Boden, der auch für therapeutische Arbeit immer zur Verfügung steht und nutzbar ist. Dieser Boden ist immer da. Wir müssen nur aufpassen, dass wir ihm zuhören und ihn nicht nur für unsere Zwecke, ja, ich sag mal, ausbeuten.
Alles hängt mit allem zusammen. Und es ist einfach unmöglich, sich ein Leben vorzustellen ohne das wärmende Licht der Sonne, den Wind, die Tiere, die Pflanzen. Also ohne das ist ein Leben nicht möglich.
Wenn jetzt eine kleine Fee kommen würde und würde sagen, Ellen hat, du hast jetzt 3 Wünsche frei und Christopher, du hast ebenso 3 Wünsche frei. Was würdet ihr euch denn da wünschen? Jeder für sich.
Also was ich mir ganz sicher wünsche, ist, dass die Gestalttherapie sich wie eine Pandemie ausbreitet, so dass möglichst viele Menschen die Gestalttherapie kennenlernen und von der unglaublich unterstützenden und lebenszugewandten Art profitieren. Dazu gehört auch natürlich, dass ich mir wünsche, dass das Eichhorn-Institut möglichst lange weiter besteht und Menschen hier das weiterführen, was Ellen und ich begonnen haben und irgendwann ja nicht mehr weiterführen werden können. Das wünsche ich mir sehr.
Ja, dass alles weiter blüht und gedeiht und ja, lebendig bleibt.
Vielen Dank euch.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Das war Gestalttherapie, der Podcast.
Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere unseren Podcast.
Bei Fragen und Kommentaren schreib uns gerne an podcast@eichgrund.de. In der Podcast-Beschreibung findest du außerdem Links zu weiteren Informationen.
Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns, wenn du dich genauso für die Gestalttherapie begeisterst wie wir.
Bis zum nächsten Mal.